nachgefragt.
Zu Gast bei Bernd Ritter. Bernd Ritter wurde 1954 im Fremdeswalde in Sachsen geboren. Von 1974 bis 1977 studierte er Germanistik und Kulturwissenschaften an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Danach übte er verschiedene Tätigkeiten in verschiedenen Betrieben aus. 1989 reiste er aus der DDR aus. 1996 zog er von Hessen nach Thüringen, wo er von 2003 bis 2013 als selbstständiger Einrichter von Praxen und Büros tätig war. Seitdem leitet er eine Filiale in Erfurt. Er lebt in Tabarz. Bereits zu Beginn der 80er Jahre trat Bernd Ritter mit Erzählungen literarisch hervor, die in der Zeitschrift Temperamente des Verlages Neues Leben und in verschiedenen Anthologien erschienen. 2007 erschien von ihm die Erzählung Geistesplage im Jener Klaus Verlag, in dem er Schiller in seinen Sarg auferstehen lässt, auf der vergeblichen Suche nach seinem Kopf. Eine langjährige Recherche über den Gothaer Kunstraub verdichtet Bernd Ritter zu einem bislang unveröffentlichten Roman, der diese Ereignisse nicht nur als einen der spektakulärsten Kriminalfälle der DDR erzählt, sondern weit mehr als das Bild der Gesellschaft. So viel vorab. Geistesplage, Schillers Kopf. Mit was beschäftigen Sie sich im Augenblick?
Immer mit der Suche nach, manchmal auch einem Sinn im Nachhinein, im eigenen Leben, wenn man mal so Details Revue passieren lässt. Es ist immer irgendwie eine Suche auch nach einem Platz im Leben. Ja, ich bin immer auf der Suche.
Wenn Sie sagen, auf der Suche, wann hat das bei Ihnen angefangen? Die Suche literarisch, die Entdeckung, dass ich mich literarisch ausdrücken möchte. In der Jugend oder erst später oder schon in Kindheitszeit?
Ja, also sicher, es hat sehr, sehr früh begonnen, ohne mir da schon bewusst gewesen zu sein, dass es so etwas ist. Aber wenn man dann die eigenen Texte hin und wieder ist, da hat man Gelegenheit oder muss auch mal die Sachen nochmal lesen, und da merkt man dann selber mit dem gewissen Abstand, dass eigentlich das Thema doch immer diese Suche ist. Die hat auch biografische Ursachen. Dessen bin ich mir heute bewusst, das war früher halt nicht so, aber es ist immer ein Thema. Wie gesagt, der Kopf von Schiller, da hing es ja damit zusammen, dass man in Weimar mehrere Köpfe, auch den sogenannten Frohriebkopf in einem Sarg hat, in einem Kindersarg, mehrere Köpfe, die man Schiller zuordnete. Heute weiß man, dass nichts von dem, all dem da war, noch von Schiller. Aber dann die Bilder, die Suche, die aber eigentlich nicht nur eine Suche nach der Beute ist, nach diesen Bildern, sondern auch die Suche der Bilder unserer Erinnerungen, die Zeitzeugen, wie erinnern die sich, was fand ich aber dann für Aussagen in den Akten, da gab es ja enorme Abweichungen, obwohl das die gleichen Leute waren, die Aussagen trafen zu einem bestimmten Fakt, zu einer bestimmten Spur. Diese Suche ist also allumfassend, und die hat auch mit dem Geheimnis in uns selbst zu tun, aber auch mit unserem Erinnerungsvermögen oder auch dem, was wir verdrängen, was wir verlieren und was wir doch dann mal wiederfinden, vielleicht im Alter.
Also wenn man jetzt nimmt Schiller und auch Gotha, Kunstraub, das sind ja so Sachen, wo man sicher sehr viel auf die Suche geht, Fakten finden. Also journalistisch eigentlich arbeiten, kriminalistisch. Ist das, was Sie jetzt reizt im Augenblick, und weicht das sehr ab von den ersten Erzählungen, die Sie so in den 80er Jahren geschrieben haben?
Naja, sicher ist es so, dass wir in einer Welt leben, Fakten, Details sind wichtig, aber die entscheidende Frage heute ist ja auch, wie deute ich diese Fakten, wie interpretiere ich das? Und da wissen wir, dass es da heute schon verschiedene Lager gibt, bis hin, dass da manche sogar gewisse Fakten leugnen und sagen, die gibt's gar nicht, da geht es nicht mal mehr um die Deutung verschiedener Fakten. Nee, die Fakten als solche werden gar nicht mehr anerkannt. Das ist sicherlich eine Sache, die immer eine Rolle gespielt hat, auch literarisch, weil das macht ja auch den Menschen aus, dass wir Dinge vielleicht im Laufe des Lebens anders sehen, auch dann vielleicht anders interpretieren und da auch denken, okay, dass wir sind jetzt hier ein Stück weitergekommen in unseren Erfahrungen und bewerten plötzlich Erlebnisse, die wir früher anders bewertet haben, dann nochmal neu oder wieder anders. Das könnte ja auch das Stück Leben sein, in dem wir uns bewegen.
Wenn man Bücher liest, es gibt Bücher, die sagen, mache eine Aussage über ein Leben, was stattgefunden hat oder wie etwas war, und vermischen dies mit Fiktiven, also Tatsachen und Fiktives vermischt, nachweisliche Tatsachen. Sehen Sie das als ein Vorteil oder so wie ich das manchmal also für mich wahrnehme, weil ich auch glaube, wir arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und dass da oft der Unterschied nicht erkannt werden kann. Für wie wichtig halten Sie das, dass das gekennzeichnet ist, dass man erkennt, also hier sind sehr große Abweichungen, weil man es nicht weiß und das sind die Fakten.
Ja, das ist natürlich ist schon ein enormes Problem und auch eine Verantwortung, die man hat als Schriftsteller. Es ist natürlich so, die Frage war für mich auch, stand im Zusammenhang mit dem Diebstahl, Schloss Friedenstein, weil die Lücken so groß waren, habe ich gespürt, du kannst ja nicht etwas Wissenschaftliches machen. Da begibst du dich ganz schnell auf Glatteis, weil ich auch nicht wusste, wie wahrheitsgetreu sind denn die Quellen. Denn wir wissen ja heute auch, wer was gesagt hat und was dessen Motivation war. Es ist schwierig. Und es ist heute ja oft auch so, dass man Dinge an Fakten als Basis nimmt, denn wenn ich schreibe, ja, ich kenne mich bzw. mein Leben eigentlich mit am besten. Ja? Und warum, wenn ich jetzt über anderes schreibe, dann muss ich recherchieren, das stimmt schon. Und das müsste ich auch kennzeichnen oder dort muss ich bei den Fakten bleiben. Aber Literatur ist ja nicht Journalismus. Das ist wirklich eine wesentliche Geschichte oder kriminalistische Ermittlungen. Das Ziel der Ermittler war, die Beutebilder wiederzukriegen. Den Täter und dann Motiv und so weiter. Für mich war aber nicht das Ziel, die Beutebilder wiederzukriegen, sondern für mich war das Ziel, die Menschen, die von dem Diebstahl, von diesem Kriminalfall geprägt wurden, auch als Verdächtige, aber eben auch als Ermittler, was sie Jahrzehnte nicht losgelassen hat, die ständigen Verdächtigungen auch eines offenen Falls, der ja bis heute nicht geklärt ist, dass wie diese Menschen verändert wurden durch einen historischen Fakt. Man hätte auch jetzt dann andere Sachen, die Wende, 89, für viele Biografiebruch, warum, weshalb. Das ist doch das Spannende auch von Literatur. Journalismus oder auch kriminalistische Ermittlungen, da geht es wirklich um die Wahrheit, in dem Sinne, im Zusammenhang mit diesem Fall, die zu einem Ziel führt, halt diese Tat aufzuklären. Aber Literatur lebt auch davon, dass eine Tat gar nicht aufgeklärt werden kann, weil unser Leben nicht mit einem Ziel endet. Wir hören irgendwann einfach mal nur auf zu atmen. Aber nicht, weil der liebe Gott sagt, so, jetzt hast du dein Klassenziel erreicht, jetzt darfst du kommen. Das ist, Literatur ist etwas anderes.
Sie würden sagen, ja, die Freiheit soll, Literatur, Schriftsteller sollen diese Freiheiten haben. Würden Sie trotzdem auch so weit gehen, dass den Leser schon ersichtbar sein muss? Das sind Fakten und das ist meine Fantasie, meine Idee, das literarisch umzusetzen. Ich will so auf das Bestimmte hinauf. Es gab viele Filme, die faktisch Sachen, wir haben vorhin von 1989 geredet, die Sachen darstellen, die ja zum Teil genau so stattgefunden haben, aber auch vieles davon fiktiv ist. Und dass das also immer schwieriger ist, das Fiktive von den Wahren zu erkennen. Und ich frage mich, inwieweit man das auch in der Literatur klar machen kann, sollte, darf.
Ja, auch darf, das ist richtig. Wenn ich jetzt wirklich eine, zum Beispiel die Biografie schreibe einer bestimmten Person, da ist es natürlich schon sträflich, wenn ich da einfach etwas dazu dichte. Nur weil es mir da gerade so in den Sinn käme. Aber das macht eigentlich ein ernsthafter Schriftsteller nicht. Ansonsten ist es so, auch wenn wir jetzt ein historisches Ereignis nehmen, einen historischen Roman über den 30-jährigen Krieg oder auch über die Revolution im November in Deutschland und, oder eben über die Wende. Kunst ist natürlich auch Verdichtung. Ja, und wenn ich in der Kunst, es gab auch interessante Filme, die praktisch auch bestimmtes historisches Ereignis zum Anlass nahmen und man konnte sagen, okay, das war so, aber dann die handelnden Figuren, die handelnden Personen, das ist ja immer ein Querschnitt und ist immer dann auch der Fantasie des Regisseurs oder des Dialogschreibers, Drehbuch oder auch des Schriftstellers, dann zu sagen, okay, die Menschen, ich fasse jetzt eine Figur, es sind dann natürlich auch manchmal Typen. Das ist auch ein Problem, auch eine Schwäche von Literatur, wenn ich es richtig lebendig mache. Für mich ist so ein Schlüsselroman, der wirklich toll ist, von Feuchtwanger Erfolg, der ja auch einen historischen Fall dann literarisch auf eine ganz andere Ebene hob. Die historisch verbürgten Dinge, die mussten auch stimmen. Und da gibt es dann auch die Verpflichtung, so sehe ich das auch bei mir im Zusammenhang mit Gotha, da muss es auch ein Quellenverzeichnis geben, da muss es auch eine Aussage zu den Fakten geben und sagen, das ist da gewesen oder das. Und dann hier beginnt dann auch die literarische Seite, um dann einen Menschen entstehen zu lassen, um den Fakt darum, der Kern ist da und dann kommt das Fleisch und das Blut. So sehe ich das.
Welches Ihrer Werke ist für Sie persönlich das Liebste?
Na, das ist immer das, womit man sich jetzt gerade rumquält. Das andere ist dann schon mal abgelegt. Fertig ist nie etwas. Also ich denke, da geht es mir wie vielen anderen auch. Man denkt, okay, jetzt ist es rund, jetzt stimmt alles und jetzt ist es toll. Und dann, wenn man es doch dann mal wieder, ist das oh Gott. Man muss dann anscheinend auch mal loslassen können. Das ist wie mit Kindern und Eltern. Man muss sie dann auch mal laufen lassen. Und ein Text braucht auch manchmal eine gewisse Zeit und Generation. Es sind dann Dinge, auch Erzählungen, die ich vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren geschrieben habe, die plötzlich dann mal von jungen Leuten gelesen wurden, weil sie das irgendwo mal gefunden haben, rein zufällig. Und die sagen, das finde ich toll oder das genau ist jetzt auch unsere Zeit, obwohl ich das zu einer anderen Zeit geschrieben habe. Also literarische Texte, die etwas taugen sollten, auch über den Tag hinaus wirken können, sonst ist da nichts.
Apropos Familie, wer darf bei Ihnen Ihre Manuskripte zuerst lesen?
Das ist meine Frau, aber die ist dann doch manchmal doch sehr kritisch. Das Problem ist, bei Ausschnitten und so weiter, man gibt nur ein Detail, ein kleines Stück und der andere, der es beurteilen soll, der will aus dem oder um dieses Stück herum viel mehr noch wissen und so weiter. Und dann habe ich die Eigenschaft, die zeitraubend ist, immer viel nochmal umzuschreiben und nächsten Tag sage ich, Frau, das ist das andere jetzt und das habe ich doch schon gelesen. Ich sage, nee, das ist ja eigentlich schon wieder was Ganzes. Aber die Frau ist es eigentlich, ja. Doch, die kennt mich ja nun am besten und vielleicht, ja.
Wo können Sie am effektivsten arbeiten?
Ja, zu Hause hier in meinem Zimmer. Ich brauche da auch manchmal so die innere, also eine Stimmung dazu, ja, die ich mir manchmal auch dadurch hole, dass ich mal ein Stück spazieren gehe hier in uns oder dass ich auch arbeite, also etwas völlig anderes mache und dann sage, okay, jetzt ist es mal so. Manchmal kommt einfach ein Gedanke, der dann da ist und der setzt sich fest und der sagt, den kann ich jetzt nicht loslassen, dann hin, aber das ist fast immer, also zu Hause.
Und dann sieht Ihr Schreibtisch so ausgeräumt aus wie jetzt und schreiben Sie dann gleich in Ihren Laptop, Computer, PC, also oder doch noch mit Hand?
Auch mit Hand, manchmal auch mit Hand und dann wird es mal im Computer und dann wird es aber nochmal mit Hand geschrieben. Das ist eben diese Überarbeitung, weil Hand, wenn das ist eine eigenartige Sache. Da kommt doch wieder etwas anderes zustande. Und da hinten habe ich habe genug Ablagefläche und da ist viel Material. Ich weiß, wo was liegt und ich finde das auch schnell. Also ich benutze da auch Notizen und Dinge wie dieses Buch hier, da steht eben dann mal ein Gedanke oder ein fertig formulierter Satz. Also ich finde das schon, ich mache das nicht aus luftleerem Raum, sondern es sind da schon Vorarbeiten da, die ich dann benutze.
Also für die Hörer, das Zimmer hier sieht sehr aufgeräumt aus. Es gibt Tische, Regale, es liegt etwas sehr fein geordnet an Unterlagen, die sicher für die Arbeit da sind. Also ein ordentlicher Arbeitsplatz muss sein. Die Zeit hatten wir auch besprochen. Was würden Sie heutzutage Jungautoren raten? Denn es gibt ja sehr, sehr viele, die inzwischen einen Eigenverlag publizieren oder nur im Netz. Wo sehen Sie da Vorteile oder Gefahren?
Ja, also gut, nun bin ich noch aus einer Generation, als Schreibender, da gab es einfach die Institution Verlag und Lektor. Ja? Und der Lektor, das war jemand, der auch doch genug Erfahrung hatte, weil er viel mehr Literatur auch las. Es gibt ja auch viele Lektoren, die sich dann selbst zu Autoren entwickelt haben, wissen wir ja. Also das war schon auch eine Vertrauensperson, jemand, dem man auch zutrauen konnte, dass er dann einen Text verstand und vielleicht in dem Text, den man als junger Autor schrieb, und wo man dachte, das ist jetzt die große deutsche Literatur, wo er dann doch auch Schwächen erkennt, ganz einfach, weil er die Erfahrung hat. Zu glauben einfach, ich kann natürlich intuitiv und ich kann spontan da mal schnell was reinhacken und das ist auch ganz toll, aber wenn ich Kunst machen will und Literatur hat auch damit was zu tun, die folgt auch inneren Gesetzen. Es ist auch ein Gemälde, wird nicht einfach nur hingeschustert, wenn es jetzt nicht die absolute Abstraktion ist. Auch das hat Gesetze und so weiter. Ein richtiger Künstler, der weiß um die Gesetze, die ein Genre hat, sollte das wissen. Und das ist heute so wie vor 100 Jahren. Und ich hatte jetzt auch mal eine Diskussion, da ging es auch darum, die großen Maler des Barock oder der Hochrenaissance, ja, die haben in den Werkstätten manche jahrelang erstmal Pferdeärsche gemalt, bis sie das Handwerk so konnten, dass sie dann eigenes auch mal eigenständiges entwerfen konnten. Wenn mir heute jemand sagt, ich kenne Literatur überhaupt nicht, interessiert mich eigentlich, ich lese nicht, aber ich schreibe, da habe ich meine großen Bedenken, dass da etwas Haltbares zustande kommt.
Mit welcher Schriftstellerin oder mit welchen Schriftsteller der Vergangenheit hätten Sie sich gern für ein Gespräch oder zur Diskussion getroffen? Und warum?
Damals Franz Fühmann. Ja, weil er hat mich doch literarisch sehr beschäftigt. Vor allen Dingen seine großen Essays. Na? Und er starb 84, also ich hatte nicht die Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen. Ich weiß auch, dass er ein sehr komplexer, sehr problematischer Mensch war, weil er von der Entwicklung her aus der Hitlerjugend und aus den Jahren groß geworden als junger Mensch, wo man dann auch von der Gesellschaft geprägt wird. Ja, auch wir haben ja das Dritte Reich, sehen wir immer aus der Sicht der Nachgeborenen, 45, und die ganzen Verbrechen, aber die Sicht unserer Vätergeneration, die in den 30er Jahren als Bimpfe oder HJ groß geworden sind, die fanden ja auch manches erstmal toll, ja, und die sind ja dann in diese Katastrophe hineingeraten, Step by Step, und sind auch schuldig geworden. Und auch Fühmann, und er hat natürlich dann auch sich öffentlich und gerade in der DDR auch zu seiner Schuld bekannt und gesagt, was wäre denn gewesen, wenn ich auch in Auschwitz gewesen wäre, an den Öfen oder so, an der Gaskammer. Dinge selbstquälerisch natürlich auch, aber doch auch provozierend, weil in der DDR hatte man ja diesen Antifaschismus und da hatte man sich schön eingerichtet und dachte, man ist ja auf der guten Seite immer gewesen, aber Fühmann zum Beispiel hat ja gezeigt, nee, so war es ja nicht. Unsere Väter waren ja auch schuldig. Ja.
Welche gesellschaftlichen Probleme beschäftigen Sie persönlich und warum?
Gesellschaftliche Probleme heute.
Ja, aktuell.
Es ist natürlich immer die Frage, die jeden umtreibt, wenn man so will, nach einer gerechten Gesellschaft, nach einer Gesellschaft, die jedem eigentlich die Chance gibt, das aus sich rauszuholen, was in ihm angelegt ist. Wir sind ja nun lange zu der Erkenntnis gekommen, dass wir doch auch schon sehr stark geprägt sind durch unsere Erbanlagen und so weiter, nicht wie das früher mal war. Wir kommen als weiße Blätter auf die Welt und man kann uns beschreiben endlos. Seitdem ist ja nicht so, es ist ja viel in uns angelegt. Und welche Chancen haben heute junge Leute, egal aus welchen sozialen Schichten sie kommen, das aus sich herauszuholen, sich so zu entwickeln, wie es ihnen gemäß ist, das treibt mich schon um. Weil das ist für mich ein Maß auch für eine Gesellschaft, die funktioniert.
Da schließen wir doch gleich noch hinterher die Frage an. Wären Sie Minister für Bildung hier in Thüringen? Welches Gesetz würden Sie erlassen?
Oh, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt, also ich würde irgendwie ein Gesetz erlassen, das sehr, sehr viel von, dass es eine feste Quote gäbe, Lesungen in den Schulen durchzuführen, lebendige Literatur, viele Schriftsteller, dass diese Verbindung der Kinder oder der Zugang der Kinder gerade zur Literatur müsste ganz anders gepusht werden, ich sage es jetzt mal so, als das der Fall ist, weil ich habe es aus eigenem Erleben, natürlich ist da nicht jeder, ist so vielleicht vorgeprägt, dass ihm das alles dann so sich erschließt, aber ich denke, Literatur, die das ganze Individuelle, auch die Gefühlswelt in einem kleinen Kind weckt und dann ihm zeigt, wozu er vielleicht in der Lage ist, wozu er fähig ist, was er fühlt, was er wissen kann. Es gibt nichts Wichtigeres und Schöneres.
Weil wir einmal bei der Schule sind. In welchen Fächern waren Sie in der Schule sehr gut und in welchen nicht?
Also in Grammatik war ich sehr gut. Das war nicht das trockenste Fach, auch in der Grundschule. Aber mir hat es Spaß gemacht, Literatur. Was ich nicht so mochte, war Mathematik. Die Abstraktion dann auf irgendeiner Ebene, das war nicht so mein Ding.
Ja, inzwischen habe ich das Gefühl, ich kenne mehrere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sehr gut sind, aber Mathematik auch nicht geliebt haben.
Ja.
Welche Bücher haben Sie als Kind gelesen? Erste Erinnerungen, so?
Ja, also ich sagte das schon mal, das waren zum Teil Bücher für Erwachsene. Das hing damit zusammen, dass mein Großvater ja, diese Bücher, die man den Werktätigen anlässlich des 1. Mai und 8. Mai und auch zum 7. Oktober, Tag der Republik, überreichte. Bücher waren ja zum Glück sehr
erschwinglich. Ja.
Und da wurden Bücher verschenkt und mein Großvater hatte die im Kleiderschrank im Schlafzimmer deponiert und ich habe die gelesen, aber es war auch, also die Schatzinsel war dabei, auch Robinson Crusoe war dabei, Kaspar Schmeck und so weiter. Es war also durchaus auch schon Literatur, die ja Weltliteratur ist. Aber es waren eben auch Bücher dabei, die doch sehr ideologisch geprägt waren. Und die, da weiß ich aber nicht mal mehr.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, wenn du was erleben willst, musst du auf die Welt kommen.
Daran waren Sie aber nicht mit beteiligt. Und als letzte Frage, was fällt Ihnen beim Schreiben schwerer, anfangen oder aufhören?
Aufhören. Wenn, dann aufhören. Das Anfangen braucht auch manchmal eine Zeit, aber wenn ich dann drin bin, dann ist das Aufhören. Dann stört auch alles, aber dann ist es halt so. Aufhören fällt schwerer.
Dann wünsche ich Ihnen gute Anfänge. Und noch viel Schreibideen und Schreiblust und viele Leser. Dankeschön.
Danke auch. Dankeschön.